Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern und Fußballerinnen dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar die Valentina Mascheri. Schön, dass du mit am Start bist, Valentina. Besonders spannend ja bei dir so deine Karriere als Profifußballerin und ja deine Tätigkeit jetzt in der Medienbranche, oder? Wo du bei verschiedenen Sachen am Start bist, bei Bild TV, mit verschiedenen Formaten, bei DAZN, mit einem Champions League Format. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich gerne selber nochmal vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Auch natürlich ein herzliches Hallo an dich. Mit dem selber vorstellen ist immer so eine Sache. Also mein Name hast du ja schon genannt. Ich bin eigentlich eine ganz normale junge Frau mit großen Träumen oder ein kleines Kind schon immer gewesen mit großen Träumen, dass ich seine Träume nach und nach realisieren durfte. Mein erster großer Traum war der, Fußballprofi zu werden. Den habe ich mir dann mit 16 tatsächlich erfüllt. Und mein zweiter großer Traum war der, als Sportjournalistin zu arbeiten, zumindest die beruflichen Träume. Und den habe ich mir dann im Anschluss an meine Fußballkarriere auch erfüllt. Und jetzt arbeite ich einfach daran, diesen zweiten Traum weiter zu leben, weiter auszubauen und immer weiter zu machen.
Großartig. Danke dir da schon mal für den Einblick und mega schön, dass du die beiden Träume erfüllen konntest. So, da werden wir jetzt zunächst, mag ich mit dir gerne mal so auf deine fußballerische Geschichte eingehen. Das war ja das, wo du aktiv gespielt hast oder was sich ja deine Kindheit und auch, die ersten Erwachsenenjahre geprägt hat, oder? Nimm uns da gerne mal mit, wie hat das bei dir gestartet mit dem Fußball und wie hast du deinen Weg dort erlebt als junges Mädchen in Richtung Profifußball, über die Sportschule und so weiter? Nimm uns da gerne mal mit.
Also eigentlich ist mein Cousin an allem übel schuld. Der hat mich nämlich immer mitgenommen zum Fußballspielen. Schon sehr früh, als ich glaube ich 3 oder 4 Jahre alt war. Er ist 4 Jahre älter als ich, also war er schon 7. Und hat mich immer mitgenommen, weil er jemanden brauchte, den er ins Tor stellen konnte, damit er Schießen üben kann. Er war Stürmer gewesen. Hat auch beim 1. FC Nürnberg unter anderem in der Jugend gespielt und brauchte halt jemanden, der sich einfach ins Tor stellt, damit er sozusagen seine Skills verbessern kann, ja. Und so hat das Ganze angefangen und dann habe ich relativ schnell eine Passion, also eine Leidenschaft für den Fußball entwickelt, auch weil ich eigentlich immer meinem Cousin so dann nachgeeifert hatte. Also der war sowieso mein großer Bruder und ich habe immer zu ihm aufgeschaut und eigentlich wollte ich alles machen, was er macht. Und dadurch hat sich dann meine Leidenschaft zum Fußball entwickelt und dann hat sich relativ schnell auch, weil ich immer auf der Straße gespielt habe, festgestellt, dass ich doch ganz gut bin, auch weil ich mit den Jungs mithalten konnte. Die wiederum fanden es natürlich nicht so witzig, dass ein Mädchen mit denen mithalten konnte oder sogar besser war als sie. Und habe dann auf der Straße angefangen, Fußball zu spielen. Meine Eltern waren anfangs immer dagegen, weil die gesagt haben, es gehört sich nicht für ein Mädchen. Naja, zu der Zeit war das auch noch nicht so gang und gäbe wie heute. Heute ist es ja total angekommen, total beliebt und auch akzeptiert, aber zu meiner Zeit, als ich so 5 bis 10 Jahre alt war, das ist vor 20 Jahren gewesen, da war das noch nicht so üblich, dass Mädchen Fußball spielen und schon gar nicht südländische Mädchen. Weil meine Eltern sind ja Italiener. Und da ich aber schon immer so meinen eigenen Kopf hatte, habe ich mich nicht davon beirren lassen und habe weitergespielt, zumindest auf der Straße. Im Verein durfte ich, wie gesagt, nicht von meinen Eltern aus. Und dann hat mich irgendwann ein Trainer auf der Straße spielen sehen. Und der sprach mich dann an und wollte von mir wissen, ob ich schon in einem Verein wäre und seit wann ich Fußball spiele. Und dann habe ich ihm meine Situation erklärt. Und dann hat er gesagt, er redet mit meinen Eltern und hat die dann davon überzeugt, mich zumindest in eine Mädchenmannschaft zu stecken. Und das war dann so der Kompromiss, den meine Eltern eingehen konnten für sich selber. Also, dass ich nicht mit den Jungs spiele, sondern zumindest in der Mädchenmannschaft. Und dann hat sich alles relativ schnell entwickelt. Dann war ich beim 1. FC Nürnberg auf der Bitte-Brecht-Schule, auch ab der 6. Klasse, habe dann Schule gewechselt und dann ist eins zum anderen gekommen. Und so hat sich das entwickelt und so hat das seinen Lauf genommen.
Mega, jetzt hast du ja schon gesagt, du hattest so immer auch schon deinen eigenen Kopf, oder? Und du hast uns ja schon gesagt, dass du deinen ersten Traum Fußball, ja, Profi werden zu wollen, sozusagen dann erfüllt hast. Wann hat sich dieser Traum entwickelt? Also schon so eben, du hast ja jetzt ein bisschen die Reise beschrieben, schon beim Spielen mit deinem Cousin oder dann erst im Laufe der Zeit?
Nee, das hat sich schon sehr schnell entwickelt und damals, also genau als ich Fußball gespielt habe und in dem Alter war, ist der erste Film veröffentlicht worden von Die wilden Kerle. Ich weiß nicht, ob du Die wilden Kerle noch kennst, du bist wahrscheinlich zu jung, aber...
Ist auch meine Zeit.
Ja, ist auch meine Zeit. Und die wilden Kerle, da gab es ja immer die Vanessa. Also ich war ja das einzige Mädchen, das da Fußball gespielt hat. Und die wollte ja immer die erste Frau in der Männernationalmannschaft werden. Und ich wollte dann auch immer die erste Frau in der Männernationalmannschaft werden. Und der Traum hat sich natürlich nicht verwirklicht, ja. Aber war dann mein Traum relativ schnell eigentlich klar, was ich machen möchte und wo ich hin will. Und mit 16 habe ich ihn mir dann erfüllt. Und dann, als ich mein Abi in der Tasche hatte, bin ich dann nach Italien gegangen und habe in der Serie A gespielt. Auch weil meine Eltern gesagt haben, ich muss erst mein Abitur machen und dann darf ich erst von zu Hause weg. Und dementsprechend habe ich dann, als ich noch zur Schule gegangen bin, bei Kreisheim gespielt. Das war ein damaliger Bundesliga, der dann in die zweite Liga abgestiegen ist. Mit 16 habe ich dann meinen ersten Vertrag unterschrieben. Und mit 18 bin ich dann nach Italien in die Serie A gewechselt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann diverse Angebote, aber ich wollte auch ins Ausland unbedingt nach der Schule. Und es hat sich dann mit Italien natürlich super ergeben.
Mega. War das auch schon immer, also ein Teil deines Traums, dann auch nach Italien zu gehen? Eben, du hast ja gesagt, deine Eltern mit italienischer Herkunft und so weiter. Oder war das dann einfach, was ich angeboten
habe? Ja, auf jeden Fall ins Ausland zu gehen. Ich wollte immer nach meinem Abi erstmal ein Jahr wirklich mich nur aufs Fußball konzentrieren, aufs Fußball spielen. Und ins Ausland unbedingt gehen, weil ich Auslandserfahrung sammeln wollte. Und von den Angeboten, die ich hatte, auch aus dem Ausland, war Italien für mich so das beste Gesamtpaket, weil A, natürlich mein Heimatland, B, war ich nicht allzu weit weg von der Familie, ich kenne die Sprache, ich kenne die Kultur, ich kenne das Essen, ich weiß, wie es da abgeht, und insofern war das einfach im Gesamtpaket das beste Angebot für mich, auch weil der Verein, bei dem ich dann gespielt habe, natürlich auch in der Champions League
hat. Mega. Ich habe mal von dir gelesen, dass du eben, dass da auch Verurteilung noch am Start waren, oder? Du hast ja schon gesagt, der Frauenfußball hat sich entwickelt, damals war es noch ein bisschen anders. Du, wie du gesagt hast, als damals südländisches Mädchen und so weiter. Kannst du uns da mal mitnehmen, was hast du dahingehend erfahren? Was waren so die Sachen, mit denen du da konfrontiert warst, und wie bist du da damit umgegangen, mit den Verurteilungen?
Also grundsätzlich ist es ja so gewesen und heute noch immer so, auch wenn es viel weniger geworden ist, dass der Ruf der Fußballerin als Frau kein schöner ist. Also Fußballerinnen wurden damals und heute auch noch, aber viel weniger, immer so ein bisschen in diese Mannsweiber-Schublade gesteckt. Ja, also es war immer so ein bisschen negativ behaftet, wenn du Fußballerin warst. Also so habe ich empfunden. Zumal auch immer der Vergleich stattgefunden hat zwischen Männerfußball und Frauenfußball und du von der Schnelligkeit und Körperlichkeit natürlich einen Frauensport nicht mit einem Männersport vergleichen kannst. Aber nichtsdestotrotz wurde das natürlich gemacht. Das heißt, der Frauenfußball war eigentlich immer so belächelt. Also wurde immer als so das peinliche Pendant des Männerfußballs angesehen. Ja, und das waren so die Vorurteile, mit denen man zu kämpfen hat. A, dass eine Fußballerin ein Mannsweib ist. B, dass Frauenfußball peinlich ist. Und wenn du das als Frau natürlich machst, wirst du nicht schön angesehen. Nicht schön im Sinne von ästhetisch schön, sondern schön im Sinne von, wie die Leute halt über dich reden oder wie sie das empfinden. Mir war das aber ehrlicherweise schon immer wirklich scheißegal, was die anderen über mich gedacht haben, weil wenn sich was für mich gut anfühlt, dann können die anderen denken, was sie wollen. Das ist mir einfach egal. Und für mich hat sich das richtig angefühlt und es war halt einfach meine Leidenschaft und es hat mich auch glücklich gemacht, weißt du, mir hat Fußballspielen Spaß gemacht. Ich habe Fußball immer geliebt. Also ich habe auf der Straße angefangen zu spielen, weil ich Spaß daran hatte, weißt du. Ich bin mit einem Ball, überall mit einem Ball durch die Gegend gelaufen, ja. Also es war einfach so, das war mein Ding. Und dementsprechend hatte ich auch keine Lust, mich dann bei Leuten zu rechtfertigen oder rechtfertigen zu müssen. Ganz oft fielen ja dann auch Sprüche wie zum Beispiel, du siehst ja gar nicht so aus wie eine Fußballerin, weil ich halt für eine Fußballerin relativ weiblich war, schon immer, oder relativ stylisch in Anführungszeichen. Und das zeigt ja schon, was die Leute für ein Bild von Fußballerinnen hatten, ja, wenn sie zu mir solche Sachen sagen. Und ich habe das einfach immer so ignoriert. Also wenn es unter die Gürtellinie ging, dann habe ich mich verteidigt, aber irgendwann war ich auch zu müde, mich zu verteidigen. Weißt du, irgendwann lernst du dann einfach, die Sachen zu ignorieren, weil du leider Gottes gegen die Ignoranz mancher Menschen nichts tun kannst. Und wenn das deren Einstellung oder deren Meinung ist, kannst du die auch nicht ändern. Und dementsprechend bin ich da einfach ganz fett meinen Weg gegangen und habe das einfach ignoriert.
Mega. Ist das auch etwas, also wenn jetzt eine junge Fußballerin zu dir kommen würde und sagen würde, hey Valentina, ich habe jetzt gehört, wie du darüber gesprochen hast, jetzt schon besser geworden, aber damals crazy, dass sie da so Sachen zu dir gesagt haben, ne? Was würdest du 1:1 zu der jungen Fußballerin sagen? So, also so genau das, hey, geh einfach deinen Weg, ignoriere das einfach so. Oder gibt es da irgendwie Sachen so, wo du sagen würdest, hey, ja, mir hat immer geholfen, keine Ahnung, dann auf mich zu schauen, einfach weiterhin das zu machen, was mir Freude bereitet. Oder was würdest du genau sagen?
Also ich sag immer, dass man nicht auf andere hören soll. Sage ich dir ganz ehrlich, weil jeder, der dir Ratschläge gibt, gibt dir Ratschläge aufgrund seiner persönlichen individuellen Erfahrung, die er gemacht hat, ja. Und deine persönliche individuelle Erfahrung kann eine ganz andere sein als die von der Person, von der du Ratschläge oder Hinweise oder Kommentare bekommst. Dementsprechend würde ich dieser Person oder diesem Mädel einfach raten, mach das, was du für richtig hältst und das, was dir dein Bauchgefühl sagt. Weil das Bauchgefühl und das, was du fühlst, ist meist der richtige Weg. Und wenn du die Kraft hast, dem zu folgen, egal was andere sagen, dann bist du früher oder später immer da ankommen, wo du hingehörst. Und das ist so der Ratschlag, den ich wirklich allen jungen Mädels geben würde, dass sie sich nicht beirren lassen sollen von dem, was sie fühlen und was sie wollen und was sie denken, nur auf Basis dessen, was andere zu ihnen sagen, weißt du?
Großartig. Und hat das bei dir, also eben dementsprechend hast du eine starke Verbindung schon immer gehabt, oder? Zu deinem Bauchgefühl, zu dem, was wirklich deins ist sozusagen. Hat dich das wirklich auch emotional zu keinem Zeitpunkt irgendwann gejuckt, sage ich mal, ein Gefühl ausgelöst?
Doch, natürlich. Doch. Also es ist jetzt natürlich, bin ich fast 30, ich werde im August 30 und kann natürlich auf alles so ein bisschen gefestigter blicken, natürlich, weil du aufgrund dieser Erfahrungswerte, auch die du sammelst, dass du eventuell doch mal auf jemanden gehört hast, anstatt auf dein Bauchgefühl. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, es wäre besser gewesen, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast. Solche Geschichten, das sind natürlich Erfahrungen, die du mitnimmst und aus denen du lernst, ne? Und über die Jahre hinweg, wenn du solche Erfahrungen machst und natürlich immer vor wichtigen Entscheidungen stehst und dann merkst du, das war die richtige Entscheidung, das war die falsche, und dann musstest du erstmal wieder Zeit und Energie investieren, um die falsche Entscheidung wieder zu korrigieren, um dann wieder zur richtigen zu kommen, dann lernst du natürlich mit der Zeit, was dein Körper und dein Bauchgefühl zu dir sagt oder versucht dir zu sagen, weißt du, und wie du das hörst und wie du das dann auch umsetzen kannst, weil du musst natürlich auch erstmal lernen, das überhaupt richtig zu deuten. Konnte ich auch nicht immer, ne? Also man lernt das so mit der Zeit, und auch so, dass ich sagen kann, mir ist alles scheißegal, was andere sagen, lernt man auch mit der Zeit. Also ganz zu Beginn zum Beispiel meiner journalistischen Karriere, gerade als Frau, wenn du über den Männerfußball sprichst, da habe ich ja so viel Shitstorm bekommen, und anfangs hat mich das schon belastet. Gott sei Dank nicht so stark, dass es mir schlecht ging, weil ich schon immer sehr charakterstark war. Aber es war längst nicht so wie heute, dass es mir wirklich komplett am Arsch auf gut Deutsch vorbeigeht, weißt du? Sondern es war schon hier und da mal so, dass es mich emotional tangiert hat. Man lernt das halt mit der Zeit einfach wirklich anzunehmen und zu akzeptieren, weil man einfach lernt, dass man die Meinung der Leute nicht beeinflussen kann, leider. Also das, was du machen kannst, ist, deine Leistung abzuliefern, sodass die Leute, mit denen du zu tun hast, zufrieden sind mit deiner Arbeit oder deiner Performance, und du selber natürlich auch mit dir. Und dann, was halt das Publikum sagt, und leider, wenn du Fußballer bist, wenn du Fußball spielst oder wenn du auf der Bühne stehst oder wenn du halt im Fernsehen arbeitest, stehst du nun mal im Mittelpunkt und es gucken dir halt sehr viele Leute zu. Wenn du jetzt einen anderen Job machst, bei dem keiner zuguckt, dann bewertet das auch keiner von außen. Weißt du, was ich meine? Also da gibt es nicht so viele Meinungen dazu, sondern nur vielleicht die von deinem Chef. Aber wenn du natürlich einen Job hast, der vor den Augen der Öffentlichkeit stattfindet, dann musst du damit leben, dass die Öffentlichkeit das kommentiert. Und die Öffentlichkeit, das sind so viele Menschen und Persönlichkeiten und Meinungen und Denkweisen, die kannst du nicht alle beeinflussen, leider. Und deswegen musst du das einfach so akzeptieren. Yes.
Geil. Danke dir da auch fürs Mitnehmen von so deiner inneren Reise, sage ich mal, dementsprechend eben, dass du auch da, sage ich mal, über Trial and Error gelernt hast, oder? Dann so auch Entscheidungen getroffen hast, die dann nicht dein Bauchgefühl wieder gespiegelt haben, dann aber gecheckt hast, okay, das war nicht das Richtige, dann wieder lernen konntest und so die Verbindung zu deinem Bauchgefühl wahrscheinlich auch immer stärker wurde, plus halt eben, wie du gesagt hast, so, dass du für dich irgendwann in der Tiefe gecheckt hast, hey, die Meinung von anderen hat nie etwas mit mir zu tun und ist immer deren Brille, deren Perspektive, nicht Einflussbereich und so weiter. Geil. Jetzt war es ja bei dir so, wenn ich das richtig gesehen habe, dass du, sag ich mal eben, du hast den ersten Traum dir erfüllt, oder? Fußballspielerin zu sein, Profibereich, Champions League gespielt. Wie kamst du zu der Entscheidung, deine aktive Fußballkarriere relativ früh zu beenden?
Auch Bauchgefühl. Also, ich war ja in Italien gewesen mit 18 und hatte Frauen in meiner Mannschaft, die waren so 30, 35. Und die hatten in ihrer Karriere eigentlich alles erlebt. Die haben WMs gespielt, EMs, die haben Titel gewonnen, die haben Champions League gespielt, die haben individuelle Auszeichnungen geholt. Und die hatten im Prinzip alles, was man sich als Fußballerin oder als Fußballer wünschen kann, haben die eigentlich erreicht. Und die waren dann in einem Alter, in dem ihr Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Und die standen dann plötzlich mit nichts da. Und dann habe ich angefangen zu reflektieren, weil ich ja ohnehin mein Abitur in der Tasche hatte und mir überlegen musste, okay, was willst du eigentlich in Zukunft machen? Weil nur Fußball spielen, muss man auch an der Stelle sagen, ich glaube, das wissen viele nicht, Frauen, die Fußball spielen, auch in der Bundesliga, sind die wenigsten, die wirklich vom Fußball leben. Also die meisten arbeiten noch nebenbei. Es gibt 2, 3, 4 Vereine in Deutschland in der Bundesliga, die dich so bezahlen, dass du davon leben kannst. Und alle anderen haben noch nebenbei mindestens einen Fulltime-Job. Und deswegen musst du dir halt überlegen, welchen Weg du gehen willst als Frau. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, was ich eigentlich in Zukunft will oder wer ich sein will, weißt du? Also ich habe mir schon viele Gedanken zu der Zeit auch gemacht, was möchte ich eigentlich von der Zukunft und welcher Typ Frau will ich sein? Und diese Frauen, die dann plötzlich mit nichts dastanden, weil die halt nur Fußball gespielt hatten und dann mit Anfang mit den 30 eigentlich vor einer Sackgasse standen, haben mir so ein bisschen die Augen geöffnet auch, weil ich mich da nicht so gesehen habe in der Situation, weißt du? Sondern ich habe mich irgendwie so... Ich habe mich nicht immer in der Rolle der Athletin gesehen. Das war auch wieder so ein Bauchgefühl. Ich habe es einfach nicht gespürt, dass ich so enden werde, in Anführungszeichen. Und dann habe ich mir immer gedacht, wie cool das eigentlich wäre, wenn es eine Frau geben würde im Fernsehen, die nicht nur Fragen stellt, sondern die wirklich darüber reden kann. Weißt du, die auch mal zu Talksendungen eingeladen wird, die diese ganze Männerdomäne so ein bisschen aufmischt. Und dann habe ich gesagt, hey, eigentlich verstehe ich was vom Fußball, weil ich habe selber gespielt, ich kenne die Branche, ich habe ein gutes Netzwerk im Fußball, ich sehe nicht so scheiße aus. Also ich habe gesagt, ich will diese Frau sein, die diese Männerdomäne aufmischt. Und dann habe ich gesagt, okay, wie wird man das eigentlich überhaupt? Ne? Weil das ist ja auch so ein Beruf, der ist nicht so ganz greifbar. Und dann habe ich mich so damit beschäftigt und habe dann diverse Lebenswege verfolgt von Leuten, die das machen, was ich dann machen wollte, und habe dann für mich entschieden, ich will jetzt Journalismus und Medien studieren und ich will das auch machen. Und dann habe ich meine Eltern angerufen, meinen Berater, und habe gesagt, hey, nach der Saison höre ich auf, ich will dann studieren, ich will Sportmoderatorin werden. Und dann haben die mir natürlich erstmal haben die mir einen Vogel gezeigt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. Aber ich habe es einfach so gefühlt, weißt du? Und dann bin ich das angegangen und dann habe ich das durchgezogen.
Was ich so geil finde, an dem, was du auch gerade beschrieben hast, viele, eben, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ganz klassisch ein Vision Board zu machen, oder? Wo Sachen raufkommen und so. Aber viele gehen dort so vor, dass sie sich fragen, hey, was möchte ich denn haben? Im Sinne von, dann ist da irgendein Lamborghini drauf oder ist da irgendein Haus drauf und was auch immer. Ich finde es so geil, dass du dir eben die Frage gestellt hast, so, wer will ich sein? Was genau ein Riesenunterschied ist. Weil wer will ich sein, ist natürlich, wer du bist als Mensch und dann wieder, was du für Handlungen ausführst im alltäglichen Bereich und so weiter und so. Also würdest du sagen, so kamst du dann auch über diese Frage zu dieser Vision, zu dem Traum und zu dem klaren Bild, ist ja eigentlich nicht mal ein Traum, sondern war ja dann wirklich ein klares Bild, hey, irgendwie bin ich diese Frau, die dann da reinkommt in die Männerdomäne, das Ding aufmischt, da ein bisschen auch mit einer Expertise mitsprechen kann. Ja, das bin ich. So, da sehe ich mich, fühlt sich gut an. Würdest du sagen, so war der innere Prozess, so ungefähr?
Ja, also es war schon die Frage, was für ein Typ Frau will ich später mal sein? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Will ich die Athletin für immer sein, die dann mit 30 oder 35 nicht mehr spielen kann und dann vor dem Nichts in Anführungszeichen steht, weil ich nur Fußball gespielt habe und mich nicht um meine Zukunft gekümmert habe, beziehungsweise um meinen beruflichen Werdegang, oder sehe ich mich anders? Und für mich war das immer so, ich habe mich mehr so in der Rolle der Businessfrau gesehen, die in der Berufswelt auch brilliert, aber mit nicht jetzt im klassischen Sinne so Karrierefrau, wie man sie vielleicht in Deutschland kennt, sondern mit einem Touch, wo ich halt herkomme, mit einem Touch Straße sozusagen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich gesagt, ich sehe mich so, also genau so in dieser Männerdomäne.
Würdest du sagen, ist jetzt 1:1 alles genauso gekommen? Bist du die Frau geworden, die du damals gesehen hast? Oder kamen da dann noch Anpassungen, Veränderungen, Dinge, die du neu gefühlt hast auf dem Weg?
Ja, doch. Also ich habe dann ganz oft mal auf meinem Weg gemerkt, dass Dinge, die ich, wie ich sie mir vorgestellt habe, dass ich die noch nicht so umsetzen konnte, zum Beispiel. Also, weil der Typ, der ich bin, auch optisch, der dunkle südländische Typ im deutschen Fernsehen zum Beispiel, lange nicht so präsent ist und so gern gesehen, in Anführungszeichen, oder sagen wir, es ist einfach nichts, was man kennt, ja, in Deutschland. Deswegen musste ich schon hier und da mich auch mal zurücknehmen oder mich anpassen, obwohl ich es vielleicht nicht, gar nicht wollte, einfach um den Leuten erstmal dieses Gefühl von Sicherheit zu geben, den Entscheidern, bevor sie dann gemerkt haben, wie gut ich wirklich bin, weil dieser erste Schritt leider ganz oftmals, wenn große Entscheider in Unternehmen, in Medienfirmen zum Beispiel, die wählen ganz oft automatisch einfach das, was sie kennen. Ja, wenn die zum Beispiel entscheiden, ich will für Sendung XY eine Moderatorin, dann wählen die erstmal jemanden aus natürlich oder eine Frau aus, die das bespielt, was sie kennen. Weil alles, was gewohnt ist, kann man besser einschätzen. Und alles, was ungewohnt ist oder unbekannt, kann man halt nicht so gut einschätzen. Und das löst dann bei vielen Leuten Angst aus oder Befürchtungen. Und deswegen muss ich damit erstmal lernen, umzugehen, wie ich das quasi für mich nutzen kann, ohne dann die Leute erstmal einzuschüchtern oder abzuschrecken. Einfach aufgrund dessen, was ich bin und wer ich bin, weil die das nicht so kannten, weißt du? Oder auch eine Moderatorin, die selber mal Fußballprofi war, gab es auch noch nie in Deutschland. Weißt du, das waren alles so viele Parameter, die einfach für viele Entscheider unbekannt waren. Und meistens sind halt die Entscheider doch so ältere Männer, die noch oldschool sind und oldschool denken. Und dementsprechend war das nicht so einfach, denen das verständlich zu machen, dass es eine gute Karte ist, die mit mir spielen können, weißt du?
Hast du das ganz bewusst gemacht oder gab es da auch so Phasen, wo du eben, das ist ja auch in vielen Bereichen so, dass wenn man irgendwo reingeht, dass, sag ich mal, gewisse Branchen oder Systeme nicht so laufen, wie man sich das vielleicht erst vorgestellt hat, im Profifußball ja auch, wenn man ein kleiner Junge ist, kleines Mädchen ist, stellt man sich, hat man eine gewisse Vorstellung, dann kommt man da rein und dann sind da auch Aspekte da, die man davor nicht gesehen hat, oder? Gab es da für dich auch dann Momente eben, wo du, keine Ahnung, das so ein bisschen challengen wolltest, oder war das für dich von Anfang an in Ordnung, weil du diesen Weg hattest und diese Vision hattest, in Ordnung, dich sozusagen erstmal hinten anzustellen, um eben den Entscheidern das Gefühl der Sicherheit geben zu können, dass du bekannter wirst, dass sie, wie du so schön gesagt hast, irgendwann auch das Gefühl haben, da spielen sie eine gute Karte mit dir, das ist safe. Also wolltest du, oder was hat dir diese Patience gegeben, diese Geduld, sage ich mal, das nicht so zu stürmen, sondern wirklich erstmal für dich zu sagen, ah easy, ich vertraue darauf, ich gehe erstmal vielleicht in den Hintergrund und so weiter.
Also es hat mich schon auch oftmals viele Nerven und viel Energie gekostet, weil ich in meinem Kopf natürlich für mich immer gedacht habe, hey, was kann man eigentlich mehr wollen als eine Frau, die diesen Beruf macht und auch noch Ahnung von Fußball hat, ja? Also in meinem Kopf war eigentlich, hey, ich als Ex-Profi-Fußballerin, wir müssten eigentlich alle Türen automatisch aufgehen. Aber dem war genau aus den Gründen, die du jetzt gerade erfahren hast, war dem nicht so. Und das hat mich ganz oft schon kurz vor die Verzweiflung getrieben, weil ich mich gefragt habe, hey, wieso eigentlich? Ja, wie geht das, dass die Leute nicht sehen, was ich sehe? Ja, weil natürlich gesehen habe, eine Frau, die diesen Job gut beherrscht, plus hat man Fußball gespielt, plus hat ein gutes Netzwerk, plus. Eigentlich müssten ja alle mir die Tür öffnen. Also, weißt du, nicht die Tür öffnen im Sinne von, sondern sinnbildlich die Tür öffnen. Dem war, wie gesagt, halt nicht so, weil genau aus den Gründen, die ich dir genannt habe, und das hat mich ganz oft wirklich verzweifeln lassen, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Aber ich habe auch gelernt, damit umzugehen, dass man nicht immer alles verstehen kann. Dass manche Leute Entscheidungen treffen aufgrund von subjektiver Wahrnehmung oder, wie ich dir gesagt habe, aufgrund von individuellen Erfahrungswerten, und das musst du akzeptieren. Und du kannst entweder daran versteifen und verzweifeln und dich unterkriegen lassen, oder du kannst halt herausfinden, wie diese Menschen, was sie triggert und wie du damit umgehen kannst. Weißt du, und ich bin auch immer der Mensch, der gesagt hat, früher oder später setzt sich Qualität und Life und immer durch. Und das war so das, was mich vorangetrieben hat und was mich auch diese Geduld an den Tag hat legen lassen, dass ich mir gesagt habe, früher oder später muss es einfach so sein, weil früher oder später setzt sich Leistung immer durch. Und das war so die Devise, die mich so immer hat weitermachen lassen.
Geil, also eine gewisse Konfidenz auch in dich, in deine Fähigkeiten und eben genau diese Überzeugung, der Glaubenssatz, die Überzeugung, dass sich Leistung und Qualität immer durchsetzen wird, so. hat dann auch gedient für dich, oder? Für die Patients. Jetzt ist es ja so eben, jetzt hast du schon viel gesehen, also in der Medienwelt, oder weißt viele Dinge, wie das so abläuft, viel, viel besser als jeder Fußballer es überhaupt wissen kann, oder? Und dennoch ist es ja so, dass du ja auch eben als Fußballerin damit konfrontiert warst. Ich weiß nicht, wie es dann damals war in Italien, vielleicht auch ein bisschen weniger als es jetzt ist, aber trotzdem warst du ja mit dem konfrontiert, also generell mit der Medienseite, oder? Was waren für dich so die größten Learnings, als du dort reingekommen bist in die Medienbranche? Also welche Seiten vom Fußball hast du da gesehen? Was waren also die größten Learnings, die du vielleicht da gesehen hast, verstanden hast über den Fußball und auch über diese, über die Medienwelt?
Also grundsätzlich habe ich verstanden oder schon immer verstanden, als ich diesen Job angefangen habe, also den des Sportjournalisten, wie Fußballer ticken, weil ich selber gespielt habe. Das heißt, ich kann einschätzen, was in einem Fußballer vor sich geht, emotional auch, wenn man gerade ein Spiel in letzter Minute verloren hat, wenn man eine rote Karte bekommen hat, wenn man mal eine schlechte Leistung abgeliefert hat, wenn man von den Medien unter Druck gesetzt wird. Das habe ich ja auch als Fußballerin zum Beispiel erlebt. Also all diese Sachen kann ich viel, viel besser nachvollziehen, weil ich das selber erlebt habe. Und dementsprechend kann ich natürlich besser auf meinen Interviewpartner eingehen oder anders auf meinen Interviewpartner eingehen. Und dementsprechend kann ich es meinem Interviewpartner vielleicht auch leichter machen, weißt du, weil ich nicht Fragen stelle, die ihn provozieren, vielleicht auch unbewusst, sondern ich Fragen stellen kann, die ihm entgegenkommen, auch um die Informationen dann zu bekommen, die ich tatsächlich haben will auch, aber einfach auf eine andere Art und Weise. Und das ist, glaube ich, so das größte Plus, was du da hast in dem Bereich, wenn du selber als professionelle Fußballerin mit den Medien konfrontiert warst und selber gespielt hast, weißt du, was dich damals aufgeregt hat, was dich gestört hat, wenn du zum Interview antanzen musstest. Und dementsprechend kannst du genau diese Dinge dann vermeiden.
Voll. Und gab es da trotzdem Sachen, so, die für dich dann neu waren? Also so von der anderen Seite, also das ist safe so, dass du es sehr gut einschätzen kannst, das mit einfließen lassen kannst, eben deine Erfahrung. Gab es da Sachen eben, die du neu entdeckt hast, so von der anderen Perspektive? Also weißt du, wie die Medien funktionieren, was vielleicht du dir damals schon gewünscht hättest, als Fußballerin zu wissen, weißt du?
Ja, also grundsätzlich, was ich gelernt habe, ist, dass das Medienbusiness ein Haifischbecken ist und dass jedes Medium kämpfen muss um die Interviews zum Beispiel oder um Interviewpartner, um Schlagzeilen tatsächlich dann am Ende auch. Ne? Also je nachdem, wenn du natürlich eine Zeitung bist, dann bist du auf Schlagzeilen angewiesen. So, das heißt, diese Medien zum Beispiel versuchen immer, die Schlagzeile zu bekommen. Was man als Fußballer natürlich nicht toll findet, aber man versteht einfach, dass es trotz allem ein Business ist. Und das Medienbusiness funktioniert nun mal so. Das, was sich am besten verkauft, beziehungsweise was die Leute lesen, hören und sehen wollen, sind immer leider die Informationen oder die Themen, die wahrscheinlich Fußballern am meisten auf die Nerven gehen. Ja? Die mit vielen Emotionen verbunden sind, die vielleicht auch mal mit negativen Aspekten verbunden sind. Oder dann im besten Fall, die mit großen Erfolgen verbunden sind. Ne? Das ist natürlich Best-Case-Szenario, aber so ist es ja nicht immer. Und das sind so Sachen, die du dann halt verstehst mit der Zeit, wenn du dann im Medienbusiness bist, verstehst du, wie dieses Medienbusiness auch funktioniert, worauf es ankommt. Und ich persönlich versuche dann einfach quasi beide Seiten zu bespielen, sodass eine Win-Win-Situation rauskommt. Ja, weißt du? Also ich kann natürlich nicht, wenn jetzt, Beispiel, FC Bayern, schmeißt Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić raus. Und wir haben dann Oliver Kahn im Interview. Dann kann ich Oliver Kahn natürlich nicht in Schutz nehmen in dem Sinne, sondern ich muss ihm dann natürlich schon auf den Zahlen fühlen und vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legen, um zu erfahren, wieso es eigentlich so weit kommen musste. Oder auch, wie die Entlassung von Julian Nagelsmann stattgefunden hat, dass er es über die Medien erfahren hat. Da hatten wir danach Oliver Kahn im Interview. Wir müssen ihn natürlich schon kritisch fragen, weil das unser Job ist. Das findet natürlich ein Oliver Kahn in dem Moment nicht so toll, kann ich mir vorstellen. Aber er weiß auch, dass es einfach das Spiel ist, was er auch spielen muss. Er muss sich den Medien stellen, weil es ist part of the job, auch von seinem Job, weißt du? Und dementsprechend ist es halt immer ein Zusammenspiel und ich versuche einfach dieses Zusammenspiel so gut wie möglich für alle Seiten zu gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was mir meine Erfahrung ermöglicht hat. Die Erfahrung als Fußballerin, die Erfahrung jetzt in dem Medienbusiness, dass ich alle Seiten verstehe und dementsprechend kann ich jede Seite ganz gut bespielen. Mega.
ist ja dann so als Mediatorin eben auch zu vermitteln dazwischen und so weiter, wo, also gleichzeitig eben, wie du auch so schön gesagt hast, finde ich super und auch nochmal hervorzuheben, part of the game, oder? Das ist Teil des Spiels und du stehst jetzt halt auf der Seite, die Aufgabe hat, kritische Fragen zu stellen, damit dein Arbeitgeber sozusagen in dem Moment die Möglichkeit hat, eine bestmögliche Schlagzeile rauszubringen und so weiter. Würdest du sagen, dass genau das auch nochmal vertieft dazu geführt hat, dass du noch tiefer gecheckt hast, quasi so, hey, was da, also weißt du so, es hat ja auch was damit zu tun, die Meinung über jemand anderen, ist eigentlich egal, oder? So wie du gesagt hast, dass das dir immer egaler geworden ist und damit schon recht stark, aber jetzt vielleicht noch mehr. Also würdest du sagen, das hat dir auch geholfen? So, zu dem?
Ja, also ich würde schon sagen, weil auf der einen Seite, als ich Fußball gespielt habe, war es so, dass ich mich mit den negativen Kommentaren der Öffentlichkeit befassen musste, in dem Sinne, weil Leute halt nicht damit klarkamen, dass ein junges Mädchen Fußball spielt. Heute ist es so, dass ich verstanden habe, dass Medien sowieso schreiben, was sie wollen über dich, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Also, weißt du, was ich meine? Es ist im Prinzip das Gleiche. Nur auf einer anderen Plattform sozusagen, nicht gesprochen von den Leuten, sondern geschrieben von den Medien. Und dementsprechend ist es eigentlich im Prinzip wie so eine Parallelwelt. Also es ist im Prinzip die Grunddinge, die gut laufen, die schlecht laufen, mit denen man zu tun hat, sind die gleichen. Nur die Ebene verschiebt sich ja ein bisschen.
Mega spannend. Ich würde gerne mit dir noch, weil ich das auch glaube, dass du da extrem guten Input geben kannst, auch für alle Fußballer und Fußballerinnen, die gerade zuhören. Ja, wie würdest du, also angenommen, mit deinem Wissen, oder, was du jetzt hast, mit deinen Erfahrungen und so weiter, würde man dich nochmal zurückbeamen, da wo du 18 warst, Champions League gespielt hast, oder? Und sozusagen dein jetziges Ich hinter dein vergangenes Ich stellen, oder? Wie würdest du eben mit deinem heutigen Wissen, mit deiner Erfahrung als Fußballerin den Medien gegenübertreten, wie würdest du dich verhalten? So, was würdest du vielleicht auch, keine Ahnung, was auch immer, trainieren oder was würdest du besonders drauf achten oder?
Also grundsätzlich, dadurch, dass ich Frauenfußballerin war, war es bei mir lange nicht so extrem, wie es jetzt bei den männlichen Kollegen heutzutage ist. Ne? Also die müssten natürlich extrem aufpassen, was sie sagen, wie sie es sagen, was ich auch schade finde, aber die sind halt sehr gesteuert mittlerweile, die Jungs. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil denen jegliche Individualität genommen wird. Also ich bin kein Freund davon, zu sehr Fußballer zu schulen, was sie zu sagen haben und wie sie es zu sagen hat, weil heute ist es schon fast so, dass du im Prinzip gar nicht mehr zum Interview antanzen brauchst und eigentlich schon weißt, was du für Antworten bekommst. Ich kann die Fußballer da auch ein bisschen in Schutz nehmen, die sagen, ja, wir kriegen auch immer die gleichen Fragen gestellt, fair enough, kann auch sein. Aber hier und da gibt es schon Journalisten, die auch andere Fragen stellen. Und die sind so getrimmt und so geschult, weil die auch so viel Input vom Verein bekommen und auch so viele Blockaden vom Verein bekommen, dass die sich schon gar nicht mehr richtig trauen, ihre Individualität zu zeigen, ja. Und am Ende sind es ja auch alles individuelle Menschen. Es sind ja keine Roboter, die in der Fabrik hergestellt wurden, sondern jeder Mensch ist ja eigentlich eigen im Normalfall. Und das finde ich schade. Also ich würde gar nicht so viel vorgeben, sondern nur, wenn es wirklich kritische Situationen sind, denen einen Leitfaden an die Hand geben, wie man Krisenkommunikation beherrscht, weil das ist schon wichtig, also wie man beispielsweise negative Situationen positiv darstellt, ohne dass man draufhaut, zum Beispiel, ja, auch wenn es gerade schlecht läuft, so Kleinigkeiten. Aber ich würde da nicht zu viel steuern und erziehen wollen, ehrlicherweise, weil ich finde, es wäre viel schöner, wenn wir ein bisschen mehr davon hätten, dass die Leute das sagen, was sie denken.
Jetzt, also meine Perspektive, vielleicht siehst du das auch ganz anders, meine Perspektive von außen betrachtet, empfinde ich so, dass zum Beispiel Thomas Müller nämlich als sehr individuell war und also sehr authentisch so. Was würdest du sagen, warum schafft er das? Also er ist ja trotzdem der trotzdem immer zum Interview geht, oder warum schafft er das und wie macht er das, dass er eben das macht und das schon so eine Marke geworden ist und das eigentlich er sich, sage ich mal, dann auch mehr rausnehmen kann vielleicht, natürlich ist er auch ein sehr guter Fußballer, aber auch so, sich mehr rausnehmen kann dann vielleicht als jemand anderes.
Naja, grundsätzlich glaube ich, ist es so, Thomas Müller hat natürlich schon ein enormes Standing. Also sowohl bei Bayern als auch in der Fußballwelt, als auch in der Nationalmannschaft. Der kann sich natürlich schon viel mehr erlauben als jetzt jemand, der gerade mit 20 anfängt. Mhm. Das ist ja klar. Das ist aber in allem so. Du kannst ja auch als Robert Lewandowski mal 4 schlechte Spiele am Stück erlauben und du spielst trotzdem Stammelf. Wenn du natürlich noch nicht so ein gesetzter Spieler bist, kannst du dir nicht mal ein schlechtes Spiel erlauben, weil dann sitzt du wieder auf der Bank. Und Thomas Müller macht das alles zwar locker lustig, aber er hat die Fähigkeit, niemals Grenzen zu überschreiten. Mhm. Also er weiß ganz genau, wann er welche Note spielen muss. Er hat ein unfassbar gutes Taktgefühl in der Hinsicht. Und das haben viele junge Spieler halt nicht. Und Thomas, was bei Thomas Müller noch dazu kommt, er ist halt ein unfassbar bodenständiger Typ. Und das macht das alles natürlich auch viel sympathischer, als wenn jetzt ein Marco Arnautovic solche Interviews geben würde, beispielsweise, ja. Das ist, also bei Thomas Müller sind es einfach ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, die ihm das erlauben, einfach so zu sein. Aber an vorderster Stelle steht da, glaube ich, auf jeden Fall sein fußballerisches Standing.
Würdest du sagen, im Nachhinein betrachtet, bist du zufrieden, wie die 18-jährige Valentina sich den Medien gegenüber verhalten hat?
Ja, also grundsätzlich war ich ja schon immer relativ, wie soll ich sagen, redefreudig, ja. Also ich habe einfach immer schon gerne kommuniziert. Dementsprechend fällt es mir natürlich auch leichter, Interviews zu finden. Jetzt für einen schüchternen Typen, der ungern redet, ist es natürlich auch viel schwieriger. Für mich war das nie ein großes Problem, weil ich einfach gerne rede, weil ich, glaube ich, auch ganz gut darin bin, sonst würde ich den Job heute auch nicht machen, 3 Sätze am Stück zu bilden und die Wörter richtig zu formulieren. Und insofern war das für mich nie eine ungewohnte oder unbequeme Situation. Ich kann aber verstehen, wenn es Leute sind, die nicht so gerne auch reden oder schüchtern sind, die dann vielleicht auch nervös werden bei solchen Interviews. Das ist dann natürlich schon immer was anderes. Aber ich hatte das Glück, dass ich schon immer relativ offen war und mit Leuten gut kommunizieren konnte. Und dementsprechend war das für mich eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung. Ich habe das eigentlich sogar immer gerne
gemacht. Hilft ja auch sehr der Aspekt, oder wirklich wie du, halt eine Überzeugung aufzubauen, dass die Meinung von den anderen egal ist. Nur, also du auf deine Meinung vertrauen kannst, du auf dein Bauchgefühl vertrauen kannst.
Ja, dann natürlich auch immer eine Frage auch von Selbstbewusstsein.
Voll. Ne? Mega. Ich glaube, da schließt sich so der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass das etwas ist, glaube ich, was wichtig ist, auch für alle eben Fußballer und Fußballerinnen, die gerade zuhören. Ja. Auf diese Basis, auf die kann man sehr gut setzen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was dich getragen hat oder auf deinem Weg eben.
Total.
Großartig. Jetzt sind wir schon eben einige Zeit dran, oder? Weil du eben auch jemand bist, der mehr als 3 Worte pro Satz formulieren kann. Nein, voll gar nicht. Voll gar nicht. Es war mega wertvoll schon mal bis hierher. Es gibt auch tatsächlich noch viele Sachen, glaube ich, die ich dich fragen könnte. Was würdest du sagen jetzt von deinem Gefühl her? Was gibt es noch für Dinge, die vielleicht dir noch wichtig sind, die du den Jungs und Mädels, die gerade zuhören, mitgeben möchtest für die Fußballkarriere?
Was ganz wichtig ist, vor allem heutzutage, glaube ich, weil es einfach so viele gibt, wenn man diesen Traum hat und wirklich daran glaubt, dann muss man es durchziehen, da muss man Geduld haben, da muss man auch hart arbeiten. Ich glaube, das ist das, was den jungen Leuten heutzutage so ein bisschen fehlt. Diese eiserne Willen und dieses Schuften, also diese Malocha-Mentalität, würde man auf Schalke sagen, ja. Wenn du was erreichen willst, musst du wirklich was dafür tun. Also dieser Overnight-Success, der ja bei manchen in den Köpfen schwebt, den gibt's nicht. Kann es geben, wenn du durch Zufall irgendwie mal entdeckt wirst und dann geht's von heute auf morgen, aber meist ist das eine Art von Erfolg, der nicht nachhaltig ist. Also ich bin immer ein Freund davon, erst die Substanz zu schaffen und danach kannst du weiterbauen. Also dein Schloss kannst du weiterbauen, aber erstmal brauchst du das Fundament. Und das ist das, was, glaube ich, viele vor allem in den jungen Jahren oftmals nicht verstehen und das ist so die Sache, die ich denen mitgeben würde. Also viel Geduld haben, den Willen haben, die Vision auch haben und vor allem auch hart dafür arbeiten. Und wenn es sein muss, muss man auch ab und an mal die Ellbogen ausstrecken. Also wenn man zu nett und zu freundlich ist, dann kommt man auch nicht weiter. Man darf niemals unverschämt sein und unhöflich immer korrekt bleiben, aber es wird Konkurrenzkampf geben. Und im Konkurrenzkampf setzt sich meist der Stärkere durch. Und da muss man dann auch die Mentalität an den Tag legen, dass man sich durchsetzen kann. Also dieses Durchsetzungsvermögen. Das ist auch noch ganz wichtig.
Vor allen Dingen eben auch dann letztendlich, wenn man, also setzt sich auch der durch, der das innere Bild hat oder dass er dort ist, ja. Ne? Dann ja. Ja, kommst du auch nochmal weiter durch. Also mega, was du gesagt hast, eben das Fundament, oder? Fundament aufzubauen, in der Geduld, eine Substanz, darauf weiter aufbauen zu können. Und dann eben die harte Arbeit an den Tag zu legen. Ja. Mit dem richtigen Bauchgefühl, oder? Weil eben wenn jemand...
Ja, und eben die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Durch das Bauchgefühl, oder? Was wir von dir lernen durften. Unter anderem.
Ja.
Mega. Danke dir recht herzlich für alles, was du geteilt hast, Valentina. Für...
Sehr gerne. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis es mal geklappt
hat. Kein Ding. Dann wollen wir dich auf jeden Fall auch eben essen lassen. Valentina ist nämlich gerade noch im Restaurant. Und yes, gibt es noch etwas, was du teilen möchtest, wenn jetzt Fußballer, Fußballerinnen, Jungs, Mädels, die gerade zuhören, das großartig fanden, was ich mir gut vorstellen kann? Wo kann man dich denn finden oder vielleicht mehr von dir sehen?
Ich würde sagen, hauptsächlich natürlich bei den Sendern, für die ich arbeite, wenn man mich nur sehen will. Wenn man mit mir reden will, glaube ich, am besten einfach bei Instagram eine Nachricht schreiben. Ich antworte nicht allen Leuten, weil das schaffe ich gar nicht. Aber wenn ich gerade Fragen bezüglich meiner Karriere oder im Fußball oder so bekomme, dann antworte ich gerne und helfe auch immer jedem gerne mit einer Meinung oder mit einer Expertise. Und wenn ich da unterstützen kann, auch super gerne. Und auch wenn einer von den Jungs und Mädels, der zuhört oder die zuhört, Interesse daran hat, irgendwie den Sportjournalismus mal kennenzulernen, dann auch super gerne.
Werde ich hier runterpacken in die Shownotes. Danke dir auch dafür die Einladung. Ist auch mega wertvoll. Super, dann danke euch auch recht herzlich fürs Zuhören bis hierher. Wir wünschen euch sehr, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet und umsetzen könnt in Zukunft. Aus meiner Sicht extrem viele geile Sachen dabei, die Valentina gesagt hat, die umsetzungswürdig sind auch. Und ja, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten mit einer ehrlichen 5-Sterne-Bewertung. Bei Spotify ist das möglich, bei iTunes ist das möglich. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.